Hallo und herzlich willkommen zu Folge 108 von Ready for Review. Aufgenommen am 16. Juli 2026 um 20.19 Uhr nach charmanten 45 Minuten Vorgespräch. What could possibly go wrong? Und mit mir dabei, wie immer, die einzigartige, die wunderbare Sandra. Hallo Sandra.
Einen wunderschönen guten Abend, Daniel. Ja, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, deswegen brauchten wir ein Vorgespräch.
10 Tage, ja, das ist schon
eine Weltreise.
Ja, du, für dich schon, für mich war das relativ. Sehen wir nachher bei unserer Woche.
Ja, genau. Ja, stimmt, also Weltreise war das nicht, aber ja gut. Aber ja, ich war wieder unterwegs.
Sehr schön.
Ja. Merkt man an den Aufnahmetermin.
Ja, aber Donnerstag ist doch jetzt eigentlich der neue Standard, oder? Hab
ich jetzt durcheinander? Genau, aber letzte Woche Donnerstag war ich unterwegs, deswegen mussten wir Montag aufholen. Und dann hatten wir Sorge gehabt, ob wir den Montag überhaupt Themen haben, weil nur 3 Tage zwischen den Aufnahmeterminen waren.
Stimmt, ja, ich erinnere mich grob.
Ja, der Vergangenheits-Daniel war nervös.
Ja, aber jetzt ist er müde nur noch.
Du, die Hitze ist bald vorbei.
Die Hitze geht, Elternzeit ist manchmal...
ist auch bald vorbei.
Ja, es ist mehr noch eine gute Woche.
Alter, genieße sie.
In einer gewissen Weise tut man das auch, ja. Aber
Gut. Ja. So, Temperaturen sind nicht so heiß, deswegen mal gucken, ob wir heute weniger Blödsinn labern. Aber wir haben die Hausmitteilungen, da hast du was mitgebracht.
Ja, genau, denn wir hatten im Discord ein bisschen eine Diskussion zum Thema PNPM und da wollte ich nochmal einen ganz spannenden Teil rausholen, wie ich finde. Und zwar der Achtsamen Coden hat erzählt, dass da ein Projekt auch migriert wurde zu PNPM. Und ich habe jetzt gerade den Chat nicht offen, ich zitiere frei, was bei mir ankam, war ja, und dann mussten wir ein paar Sachen konfigurieren, dass es klappt. Und dann kam von mir direkt, klingt nach technischen Schulden, ne? Und ein paar davon würde ich auch heute noch sagen, was er so ein bisschen beschrieben hat. Das sollte man im zweiten Schritt machen. Ich habe ja auch schon letzte Woche gesagt, wenn du zu PNPM migrierst, akzeptiere ruhig am Anfang mal, dass du nicht alles retten kannst, ne? Und stell PNPM ein bisschen Software ein, aber danach der nächste Pull-Request sollte dann das anpassen. Und dann ging es bei dem um Chockida. Und Chockida ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Node-Library, die sehr verbreitet ist, wo es darum geht, wenn du Änderungen im Dateisystem mitbekommen möchtest, also eher auf der Server-Komponente.
Ah, okay.
Und dann habe ich mir das auch mal genauer angeguckt, was denn da jetzt, ich sag mal, schiefgelaufen ist, ne? Und was soll man sagen? Die haben zwei Releases, zwei Patch-Versionen nicht signiert.
Oh.
Und PNPM ist im Default so eingestellt, dass es sagt, es erlaubt da kein Downgrade bei der Trust Policy. Also wenn du einmal signiert hast, dann erwartet es für jede Folgeversion auch, dass es wieder signiert ist.
Ja, irgendwie logisch.
Ja, ist total logisch. Und dann gab es da auch in GitHub war es, glaube ich, die Diskussion darum, weil dann einer gesagt hat, hey, mein PNPM will das nicht mehr, was du mir hier gegeben hast, ne? Und der Maintainer hat halt drauf reagiert und hat gesagt, oh, ich wusste gar nicht, dass es Nutzer gibt, die darauf achten.
Oh!
Und da habe ich
YOLO!
Oh Gott! Hab ich gedacht, oh Gott, ne? Aber, ne? Und, im Endeffekt, nach so ein bisschen Diskussion, so richtig eingesehen, war mein Eindruck beim Lesen, hat die Person es nicht, war dann so, ja, aber ihr sollt eh alle auf die 5 migrieren, von daher mache ich das jetzt nicht mehr. Die 5 ist signiert, migriert doch mal auf die nächste Major-Version und verkauft es danach so als Druckmittel.
Ah, wie geil. Aber ein smarter Move, sag mal so.
Ja, aber jetzt stell dir vor, du bist die arme gut. Entwicklerin, ne?
Alles gut. Also aus Entwicklersicht, also als User-Sicht, würde ich es aber anders, als nicht die außen betrachtet, würde ich jetzt Popcorn rauskramen und sagen, smarter Move.
Ja, ich meine, aber das, ich finde immer die Konsequenz, ne? Also so Projekt, es sind ja viele, die damit arbeiten, ne? Und die mussten ja. jetzt alle, weil sie auf PNPM setzen, eine Trust Policy Exclude definieren bei sich.
Ja.
Das ist nicht gut.
Nee, das ist nicht schön. Das ist nicht, also, ja, also jetzt kommt die professionelle Sander wieder raus. Würde ich User sein, würde ich darüber auch nicht erfreut sein, weil die Konsequenzen sind schon hart. Oder du sagst halt, entweder machst du diesen PMPM-Move nicht oder im nächsten Schritt musst du wirklich die Library nochmal hochsetzen. Und dann ist die Frage, ob du dann, weil du so emotional geladen bist, ob du, ich weiß gar nicht, ob da vielleicht eine Alternative dazu gibt, sogar komplett weg mit dir von der.
Das habe ich mir auch, ich habe mir den Code angeguckt, ich habe gedacht, oh, ist ja überschaubar. aber. Ja, ich meine, seine Argumentation, wie ich sie im Issue verstanden habe, war so ein bisschen hier Provenance, das ist alles kein Wundermittel gegen Malware, ne? Also signiert können auch bösartige Pakete sein, was natürlich auch stimmt.
Ja, eine Haustür findet er auch nicht, dass Leute bei dir ins Haus einbrechen.
Genau. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn du so verbreitet bist als Library, hätte ich schon erwartet, dass du jetzt nicht diesen ganzen großen Ökosystemen da aufzwingst, dass sie ein Major-Update von deiner Library machen.
Ne? Aber Daniel, du weißt ja, was Macht mit den Menschen macht.
Ja, ja, ja.
Aber der hat jetzt voll den paar Tage, ist er euphorisch, weil er jetzt mal richtig Macht über ein ganzes Ökosystem hat.
Ja. Das war vielleicht so ein bisschen
zu viel des Guten.
Zu viel des Guten. Er hat es aber immerhin in die Doku von PNPM geschafft.
Geil.
Wo sie das halt als Beispiel in den Settings zeigen, was man machen muss, wenn man da zum Beispiel mit Chucky da ein Problem hat.
Und, aber ich weiß nicht, ob ich dafür, ob das ehrenvoll ist, dass ich da jetzt in der Doku auftauche.
Ja. Eben. Also ich hätte an seiner Stelle einfach eine signierte Patch-Version rausgebracht. Das ist jetzt auch nicht so viel Arbeit. Er hat so auf die, wenn ich richtig im Kopf habe, ich habe den Issue, wie gesagt, jetzt gerade nicht offen, das auf die CI geschoben, dass es da irgendein Problem gab. Keine Ahnung. Das war bestimmt keine böse Absicht. Aber ich glaube, die souveräne Reaktion wäre gewesen zu sagen, Moment.
Upsi, sorry.
Sorry, ich mache hier gerade eine neue Patch-Version, da könnt ihr alle drauf upgraden und die ist halt nur mit Signatur und alles ist gut, ja. Ja, so ist es leider. Aber ja, ich packe da nachher noch ein paar, habe ich gerade gesehen, ich habe noch ein paar Links hier gesammelt. Die packe ich alle noch schön in die Shownotes, damit Zukunft Sandra die bitte noch bei den Hausverteilungen ergänzt.
Ach ja, mache ich. Ja. Die Zukunft Sandra freut sich.
Auch Zukunftsdaniel, weil er sich gerade selber auch hier, weil ich mir gerade selber nur das To-Do reingeschrieben habe, dass ich das bitte noch nachreichen soll.
Ja.
Dann, beziehungsweise, dass du dann mit mir meckerst, wenn die nachher nicht drin sind. Sehr schön. Und,
ja.
Das war schon unsere Hausmitteilung.
Ja.
Ja, direkt mit so einem Downer gestartet. Oder vielleicht auch spaßig, ich weiß nicht. Also ist auf jeden Fall interessant. Ich hab's nicht gewusst. Ich mache ja auch nicht so viel auf dem Server mit Node.
Aber es soll Leute geben, die Node auf dem Server benutzen. Aber was ich vollkommen legitim finde, wenn du halt nicht das Ökosystem verlassen möchtest.
Habe ich auch schon gemacht und klappt auch. Kommt ja immer darauf an, was du machst. Ne? Also alles gut. Ja, das waren die Hausmitteilungen. Kommen wir zu unserer Woche. Ja, Sandra, wie war's?
Ja, meine Woche war spannend. Ich war auf dem Java Forum Stuttgart. Und wenn du das Ökosystem nicht verlassen möchtest und Java-Entwickler bist, dann, ich weiß, das Trigger-Thema von Daniel, dann kannst du auch ein Java Framework UI nutzen. Und ich dachte ich so, ah cool, holst du mal wieder was Technisches. Und da hat mir jemand einen Talk über Java Framework UI gemacht und da kam kein Wadin vor. Da dachte ich so, oh, spannend. Da bin ich immer gespannt. Da kam der erste Downer, denn der Vortrag ging eigentlich darum, warum man für Migrationen von Swing Desktop Apps halt KI nutzen soll.
Geschieht dir recht.
Genau, hab ich mir auch gedacht. Und das Geile war, Oh Mann, ey. Und da kommt noch eine Anekdote noch dazu. Er fing halt den Talk auch dazu an. Ja, er musste hier KI einbauen in diesen Talk, weil heutzutage werden ja keine Talks mit AI angenommen. Oder die, und, beziehungsweise die taugen auch nichts mehr in der heutigen Zeit. Da habe ich gesagt, Alter, sehr starkes Statement. Naja, auf jeden Fall, was ich sehr cool fand an dem Vortrag war, es gibt wohl Bridges oder Anwendungen, die auf dem Server halt eine Swing-Anwendung laufen lassen und die dann halt zur Laufzeit halt daraus eine Web-Anwendung machen. Die sieht genauso aus wie eine Swing-Anwendung, nicht schön, aber das wäre halt, wenn du einmal halt in Web musst, das ist halt der schnellste Weg. Und dann zeigen, haben sie halt ein eigenes Produkt oder ein Framework gebaut, wie du halt Schritt für Schritt das migrieren kannst. Hat sehr stark an Wadin erinnert. Und ich habe auch gleich mal nach dem Vortrag auch gefragt, mal, wie grenzt ihr euch gegenüber Wadin ab? Und dann musste er zugeben, naja, im Endeffekt funktionieren wir genauso wie Wadin. Wir sind nur jünger als Wadin und haben keinen GWT. Und da habe ich mir gesagt, naja, ich habe dazu nicht kommentiert, aber Wadin hat GWT auch schon seit, keine Ahnung, wie viele Jahren nicht mehr im Bauch. Also von daher schwach. Und die Migration haben sie dann mit KI gemacht. Und das Verbrennt haben mich auch dann gefragt, naja, also wenn die Tokenpreise weiter steigen und ihr das als großen Vorteil verkauft, dass ihr gute Regelset habt, wie ihr Desktop, Swing-Komponenten auf eure Framework-Komponenten um, wieso macht ihr sowas nicht mit Open Rewrite? Da habt ihr es deterministisch und könnt ihr euch die ganzen Tokenkosten halt sparen. Bla bla bla, so richtig haben wir es nicht angeschaut und dann war das schwache Argument, naja, sie haben den Weg mit Open Rewrite nicht weiterverfolgt, weil heutzutage macht man ja sowas mit KI.
Okay.
Okay, ich sag alles klar. Ich habe gesagt, lass sie mal im Raum stehen, man muss ja die Leute auch nicht.
Ja, ist ja okay, wenn Sie das so sehen, ne? Also Sie
Genau.
haben ja Ihr Produkt und wenn Sie sagen, das ist so die Lösung des Produkts, dann ist das ja erstmal in Ordnung.
Aber das Witzige ist, dann lief ich halt auch irgendwann auf der Konferenz halt herum und irgendwann mal nachmittags kam einer von den Leuten auf mich zu. Ja, ich bin auch diejenige, die in diesem Vortrag so interessante Fragen gestellt hat. Ob wir in Kontakt bleiben könnten, weil er fand das total spannend und würde sich gerne nach der Konferenz mal mit mir deswegen austauschen. Ich so, ja, kein Problem. Hier ist mein LinkedIn-Account. Und naja, auf die Anfrage warte ich noch. Das war halt. So, jetzt kam aber der Lacher.
Noch einer.
Ja. Denn da vom Stuttgart ist so, und das ist total nett, du wirst halt vor dem Vortrag halt anmoderiert. Und der Moderator von diesem Java Framework UI Vortrag war zufälligerweise auch mein Anmoderator. Und da musst du drüber unterhalten mit den AI, meinte so, ja, wisst auch nicht, was er dazu sagen soll. Und der hat mich anmoderiert. Ja, Sandra erzählt euch, wie man Talks halten kann ohne AI. Also, da habe ich mir auch gedacht, okay, so geht's halt auch. Ansonsten eine schöne Konferenz. Ich fand es auch cool, dass die Shell und der Markus halt einen Talk über CA und nochmal Awareness geschafft haben über ein paar Gesetze, die jetzt demnächst rauskommen, welche Auswirkungen das auf unsere Softwareentwicklung hat. Trockenes Thema, aber wie ich fand, haben sie schön ausgearbeitet, welche Konsequenzen das auf uns Softwareentwickler halt hat und wie wir unsere Prozesse da entsprechend anpassen müssen. Von daher habe ich da auch was mitgenommen. Aber ich war auch nicht nur auf Konferenz unterwegs, denn ich bin jetzt wieder mehr in der Infrastruktur unterwegs. Ich habe jetzt beim Kunden einen Auftrag bekommen, Harbor-Installationen zu automatisieren. Und neues Tooling für mich, weil der Kunde auf Pulumi setzt. Und Pulumi ist, also wer jetzt im DevOps-Bereich unterwegs ist, ist eine Alternative zu Terraform. Manche sagen auch zu Ansible, aber das sehe ich halt nicht, weil das doch sehr stark auf diese ganzen Cloud-Komponenten aus ist. Und was unterscheidet Pulumi gegenüber Terraform? Ja, Terraform hat wie ich sage, eine eigene Sprache entwickelt und Pulumi sagt, nee, nutze die Programmiersprache deiner Wahl. Also die machen viel Werbung für JavaScript, aber du kannst auch mit Python, Java, C-Sharp, whatever, go. Und die bieten halt für die jeweiligen Cloud-Anbietern halt einen Provider an mit einem SDK für die jeweilige Programmiersprache. Und der Kunde hat sich auch für Python entschieden, das zu machen. Das heißt, zwei Fliegen mit einer Klappe, ich lerne ein neues Tooling und darf ein bisschen mehr in Python halt einsteigen. Und das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, sie wollen einen Multi-Cluster-Harbor aufbauen. Und ja, dann bin ich so ein bisschen, also ich bin ja eigentlich kein Administrator. Und da bin ich jetzt ein bisschen im Austausch mit den Administratoren, was man da halt beachten sollte, so dass ich das dann gut, das in Code halt runtergießen kann.
Spannend.
Das fand ich auch. Also vor allem Pulumi ist wieder eine andere Art und ich bin sogar überlegen, ob ich ein paar Sachen, die ich in Terraform habe oder in Ubuntu, einfach mal spaßeshalber in Pulumi nochmal umschreibe.
Oh ja, klingt gut.
Ja. So, und dann eine lustige Geschichte. Ich hatte ein Erlebnis gehabt für das, was das Internet erfunden worden ist. Jemand nimmt einen Aufruf, dass er gerne in meinem Fall eine Gloomhaven-Spielerunde starten möchte und hat einfach im wilden Internet mal gefragt. Und die Sandra hat sich einfach mal dazu gemeldet. Und da haben wir auch ein paar Mal gespielt, nette Leute, so ist es nicht. Ja, aber das merkt man halt, wir haben uns wirklich auf das Gloomhaven. Das heißt, wir haben nur gesagt, hey, ich bin halt die Sandra, bla bla bla, aber nichts über den Beruf, was man sonst so macht, sondern wie sind deine Brettspiel-Experience und go for it, ja. Und war auch immer so nach 3, 4 Abenden kam dann mal raus, so im Nebensatz, und da fragte einer, Sandra, kann das sein, dass du in IT arbeitest? Ich so, ja. Und da stellt sich heraus, die ganze Spielerunde besteht aus IT-Lern.
Ja gut, das war ja fast zu erwarten,
Ja. Und ja, also im Nachhinein, ich glaube, Brettspiele, das ist auch so ein IT-Lern-Ding. Aber dann gehst du mit der Ansage, okay, du willst eigentlich nur spielen und nichts mit IT was machen. Und dann im Endeffekt hast du wieder eine IT-Runde. Also eine lustige Sache. Ja, Daniel, wo ich so auf Reisen war, was hast du denn so gemacht?
Ja, ne, ich hab schon überlegt, ob ich aber gesagt, ja, Elternzeit, kommen wir zur nächsten Kategorie. War relativ, ja, mal anstrengend, mal entspannt. Jeder Tag ist anders, ne? Also es gibt Schönes, um 3 Uhr geweckt werden, weil irgendwie Zähnchen kommen und sehr wenig Schlaf haben den ganzen Tag. Das ist schön, aber ist auch grundsätzlich. Ich kann das nur empfehlen. Ich habe ja jetzt noch die alte Elternzeit, bevor hier, wer weiß, was alles geändert wird. Alles gut. Und ja, war jetzt vor allem jetzt in den warmen Tagen schön, weil wir draußen Planschbecken aufgebaut haben.
Ah, oh, sehr schön.
Und da fliegen die Kids drauf. Und ich habe vielleicht etwas überreagiert. Meine Tochter hat so eine kleine Wasserpistole bekommen.
Und nur eine kleine.
So eine kleine in Pink. Das ist eigentlich das Hauptkriterium. Aber halt so ein Ding, weißt du, oben kannst du ein bisschen Wasser tröpfeln, reinlassen und dann
Daniel,
kannst du ganz fleißig
Anfänger,
drücken. Genau.
Anfänger,
Habe ich auch
Anfänger.
gedacht. Habe ich auch gedacht.
Du musst mit den großen Waffen ankommen.
Ja, jetzt haben wir auch einen mit einer großen Waffe.
Und diese Waffe gehört dir, ja?
Natürlich.
Ja, okay.
Also, jetzt muss man mir sagen, ich habe sowohl die meisten Schüsse heute haben sowohl meine Tochter als auch mein Sohn abgeben dürfen, so war es nicht. Das macht schon Spaß. Meine Frau war nicht so ganz begeistert, weil sie in der Mitte saß und immer wieder als Schutzschild benutzt
Oh.
wurde.
Also je nach Temperaturen ist es so doch erholsam.
Ja, es war schon ange, also trotzdem, ne, du
Ja, okay. Ja,
landest ein
ich
bisschen
weiß.
da,
Ich, alles
ne,
gut. Alles
und
gut.
ja, jetzt rüstet bald die zweite Person auf.
Sehr gut, sehr gut. Ich kann Tipps geben.
Ja,
Aber
bitte, bitte schick mir mal alle
wenn.
passenden Links. Vielleicht brauche ich eine Zweitwaffe.
Okay.
Ja.
Okay. Aber da habe ich auch eine Anekdote von dieser Woche. Unser Nachbarsjunge ist jetzt 2 Jahre alt. Und er fängt es an, jetzt ich fand, er hat relativ spät an zu reden, aber bei meinen Kindern ist ja manchmal so eine Sache. Und er hat jetzt gelernt, wenn Mama über Sandra redet, dann sagt er immer BMW. Und wenn er über Axel redet, dann sagt er immer VW.
Weiß schon mal, was wichtig ist, so
Ja,
ungefähr,
genau,
ne?
ich hab dann meiner Nachbarin gesagt, ihr habt euren Sohn sehr gut erzogen. Er weiß hier, was Sache ist.
Ja,
Also.
es ist spannend. Kinder sind,
Genau.
ja, Und ich sag mal, das ist jetzt gerade wirklich, also Wasserschlacht mit Kindern macht, also mir macht es auf jeden Fall viel Spaß und ja, wir sind ordentlich durchnässt worden, aber es wird hier gerade aufgerüstet massiv.
Ich schicke dir mal das können wir vielleicht beim nächsten Mal, was Axel für eine Idee hatte bezüglich Wasserschlachten.
Okay, vielleicht brauchen wir doch eine
Ja.
Smart Home Integration und Kameras
Da.
und ja.
Also, weil das Thema hatten wir nämlich schon vor ein paar Jahren mit Kids gehabt, was man tun muss, um eine coole Wasserschlacht zu machen. Aber das hört ihr fürs nächste Mal.
Das Thema nächste Folge.
Wie gewinne ich eine Wasserschlacht?
Und ansonsten habe ich so ein bisschen Rumbastelei-Spaß gehabt. Und zwar, ich habe ja meinen Rechner hier, mein Spiele-PC da, wo jetzt NixOS drauf läuft. Und der hat
Also,
damals, als man sich ran, ja.
warte mal, da muss ich jetzt einhaken. Liebe Zuhörer, woher wisst ihr, dass jemand NixOS benutzt? Er sagt es euch.
Natürlich, natürlich, natürlich. Ich nutze NixOS, genau. Und ich finde es toll. Und ich habe damals, also für die Jüngeren damals, als man sich RAM noch leisten konnte, mir zwei RAM-Riegel geholt, die RGB hatten. Nicht, weil ich Bunti haben wollte damals, sondern weil es einfach preislich günstiger war. Ich habe ein gutes Angebot gehabt, war damals hier irgendwie Black Friday war es, glaube ich. Toppreis für den RAM-Riegel, macht RGB, war mir egal.
Das sagst du
Ja,
jetzt.
jetzt sage ich das nicht mehr. Weil ich jetzt immer letztens abends mal hier saß und so dachte, ja, das ist ja, ich habe ja den Rechner wieder aufgemacht, weil ich habe ja den Lüfter ausgetauscht, um hier nochmal die Aufnahmequalität nochmal ein bisschen zu verbessern. Und habe dann gedacht, ja, eigentlich wäre das doch spannend, wenn man unter Linux das Ding steuern könnte. Das wird doch möglich sein, dass ich da mit
Natürlich ist
irgendeinem
das
Programm.
möglich.
Natürlich, ja, das war ja nur mein Gedanke. Und dann habe ich
Ja.
gelernt, ja, ist möglich, aber das Problem bei all diesen RGB-Sachen ist, jeder Hersteller macht es anders.
Natürlich.
Und natürlich gibt es auch in der Linux-Welt wieder ein Tool dafür, das heißt OpenRGB, mit dem du diese Dinger alle identifizieren und ansprechen kannst und dann natürlich auch, ich sag mal, Spaß damit haben kannst. Und da habe ich ein bisschen mit rumgespielt, ein bisschen ein Skript geschrieben, quasi, wenn ein Audiosignal läuft, dass da so ein bisschen der RGB, die RAM, diese LEDs sich so ein bisschen farblich anpassen. Da habe ich gedacht, hey, hier vorne an meinem Gehäuse ist doch auch so ein Strip. Der war bis jetzt immer einfarbig oder aus. Aber wenn ich das, ne, also da Bob-Kabel gesucht, dran gesteckt, klappte.
Disco, Disco.
Ja, genau. Disco, Disco, Disco. Und dann habe ich gedacht, diese Gehäuselüfter. Was kosten denn drei neue Lüfter, die RGB haben? Und da habe ich welche von Be Quiet geholt. Ich fand die auch verhältnismäßig preiswert, weil da war direkt so ein Hub dabei. Und jetzt habe ich es schön bunt.
Aber du hast nur RGB gekauft wegen dem Preis, ne?
Ursprünglich ja. Also
Zwinker,
ganz, nein, nein,
zwinker.
wirklich. Also ursprünglich, stopp, jetzt muss ich, jetzt hole ich ja richtig aus. So viel dazu, Eltern, meine Woche geht schon vorbei. War ja zu Corona-Zeiten damals. Das war's, wo ich fast eine Folge verpasst hätte.
Ja, das war so geil. Das war so geil.
Weil ich am Rechner saß und wir hatten dadurch mal unsere Telefonnummer noch nicht mal. Das haben wir danach geändert, ne? Und ich am Rechner saß und ich habe den das erste Mal seit wer weiß wie vielen Jahren einen Rechner wieder zusammengebaut. Und damals im Büro hatte ich so eine Sitzecke und da waren 1000 Verpackungen und mittendrin stand der Rechner und ich war da so zusammen zusammenbauen. Also ich hatte da überhaupt keine Vorstellung so richtig davon. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt und ich habe es auch gut hinbekommen und ich mache es auch wirklich sehr gerne inzwischen. Aber ich hatte damals null Ahnung. Und mir war das mit RGB total egal, weil der normalerweise unterm Schreibtisch steht. Ich habe ihn dann irgendwann auch mal auf den Schreibtisch gestellt, weil es ja dann doch irgendwie ganz nett aussah. Aber es war wirklich, ich schwöre hoch und heilig, mir damals egal.
Jetzt
Jetzt
nicht
letzte
mehr.
Woche war es mir nicht egal, weil da hatte ich Spaß, das zu machen. Die Kabel hätten alle 2 Zentimeter länger sein können. Das hätte mein Leben einfacher gemacht. Ja. Und es ist auch immer schön, wenn du auf dem Motherboard nochmal irgendwelche Anschlüsse suchst. Das ist ja, aber da hatte ich Spaß mit. Und das war so das einzig Technische, was ich so gemacht habe. Also außer Ramsch sammeln jede Menge. Und ich habe viel rausgefiltert. Also auch wieder für euch, es ist nicht nur das, was jetzt hier drin ist. Ich habe vorher noch mal bei mir rausgefiltert, wo ich dachte, habe ich Bock, das im Newsletter runterzuschreiben oder im Podcast drüber zu reden? Ach nee, komm, lass raus. Und dann, ja.
Wie Zuhörer, also jetzt kommt so ein Ready for Review Leak. Ich glaube schon, glaube ich, 3-4 Tage vor der Aufnahme kam ich schon eine Nachricht. Sag mal, wir haben sehr viel Ramsch.
Ja.
Ich so, ja. Die Folge schreibt sich von selbst. Aber ich habe dir ja gesagt, du kannst ja auch schon für die 109 auch schon dann anfangen zusammen.
Ja, das mache ich nicht.
Das mache ich. Oh, da ist der Herr sich zu fein dafür.
Bei mir gibt's frischen Ramsch.
Ja? Ah, ach, frischen Ramsch. Das stinkt noch nicht, ja.
Nee, das stinkt noch nicht. Ja. Es sind manchmal alte Artikel dabei, aber für mich sind die dann neu. Und dann ist das auch. Ja, okay. Genau. Ja.
Alles für den Dackel, ne?
Alles für den Club. Und jetzt gleich kommt schon, also erstmal wechseln wir mal offiziell. Jetzt kommt Ramsch aus dem Modem. Das erste Mal, dass wir den in unserem Headstock nochmal mit Unterüberschriften strukturiert haben. Gott, ja. Ich habe mich bei Sandra entschuldigt, ich habe gesagt, ich muss hier Ordnung reinbringen. Und ich bin, was Markdown da angeht, ich habe mich sehr bei picky. Den meisten deiner Links zurückgehalten.
Ja, du, ja, also alles gut. Da merkt man, ich rotz das immer rein. Und vielleicht 5 Minuten vor der Aufnahme fange ich an, was noch was dazu zu schreiben. Und bei dir ist immer alles vorbildlich.
Ja, das liegt aber daran, dass ich jetzt wieder Ready for Review League, dass ich mir so einen Shortcut geschrieben habe ursprünglich. Jetzt mache ich gerade wieder was anderes, aber es kommt aus selber hinaus, der mir schon den Webseitentitel richtig verlinkt reingeneriert in ein Notizdokument bei mir lokal. Ja, jetzt gerade mache ich das ein bisschen mit Obsidian. Aber auch da habe ich einen sauber formatierten Markdown-Link schon mit dem richtigen Titel und das ist schon die halbe Miete. Und bei mir auf dem Rechner habe ich da manchmal nochmal Notizen dazu zu den Links, damit ich immer was sagen kann. Aber falls ich es vergessen habe, aber ja, und deshalb habe ich halt sauberes Markdown, was ich da reinposte und nicht einfach nur so einen Link. Ja.
Ja. Und was macht die Sandra? Sandra liest sich das durch, kopiert den Link, App, also ich habe unseren Headstock als Verknüpfung auf den Desktop, Klick, einfügen, weiter geht's. Und dann kurz vor der Aufnahme, was habe ich da nochmal reingehauen? Okay, und schnell mal noch ein paar Notizen dazu schreiben.
Ach, spannend. Also das ist, weil ich habe zum Beispiel auf dem Desktop, würde ich sagen, die wenigsten Links in Ramsch. Das meiste kommt bei mir mobil.
Das ist halt auch mobil, denn ich habe das als Verknüpfung auf meinen Desktop in der App, auf dem Handy. Du kannst ja in Firefox kannst du ja Seiten als Link, also ich nenne das jetzt Desktop, wahrscheinlich Startseite. Ich weiß nicht, wie das jetzt richtig heißt auf dem Android. Kannst du das wie so eine App verknüpfen?
Ja.
Und dann sage ich, okay, ab in die Zwischenablage, dann gehe ich auf die Verknüpfung drauf, paste, fertig, weiter geht's.
Spannend, das klappt bei dir mit dem Copy-Pasten, weil das klappt bei mir nicht in Headstock. Unter iOS. Also doch, ich kann das mit so einer Geste, wo, glaube ich, 4 Finger involviert sind.
Was?
Es gibt eine Geste mit 4 Fingern unter iOS. Du kannst normalerweise, gehst du, dass du auf den Cursor draufklickst mit dem Finger oder tippst und dann sagt er dir einfügen. Das macht er aber bei Headstock nicht. Ich kann noch mal gucken, ob es eine neuere Version gibt und sie jetzt endlich gefixt haben. Aber ich kann das nur über eine Geste machen. Und das also hasse ich an Headstock.
Okay. Bei mir, wenn ich dann in dieser Texteditor-Sicht, dann poppt bei mir halt die Tastatur auf. Und da habe ich halt Zwischenlage auf und dann ab die Links rein. Fertig.
Spannend. Ja. Sehr, sehr spannend. Ja, ich muss mal gucken.
So, jetzt machen wir den Leak wieder zu. Denn eigentlich...
Genau, hat sich ein bisschen was getan.
Genau, eigentlich hat es genau... Und das hatten wir, also ich habe es gefeiert, die Nachricht, denn Tuxedo OS wird nämlich als Basis nämlich auf Debian wechseln. Zur Einordnung, Tuxedo OS basiert auf Ubuntu, wie so viele halt andere auch. Und Ubuntu 26.04 LTS ist ja rausgekommen und man wunderte sich ja so ein bisschen, warum von Tuxedo OS da keine große Ankündigung ist, dass ihr ihre Basis abgedatet habt. Und da haben sie, am Anfang der Woche, haben sie dann die Katze aus dem Sack gelassen. Denn sie wechseln halt zeitnah, also das nächste, also zeitnah, wahrscheinlich ist es nur eine Form von Wochen, dass Tuxedo OS jetzt auf Debian basiert. Und man muss ja so ein bisschen jetzt, die haben auch mehrere Blogposts jetzt geschrieben, warum, weshalb, wieso und wie sie sich jetzt vorstellen. Und einer der Gründe ist, man muss wissen, dass das Tuxedo OS halt einen hybriden Release-Modell verfolgt. Das heißt, die Basis immer ist in jedem Fall Ubuntu 24.04 LTS. Das ist jetzt nicht unüblich. Linux Mint hat das halt auch und bei manchen anderen Distros. Und sie haben halt, warum das interessant halt ist, weil sie zum Beispiel die Snap-Geschichten aus Ubuntu rauslassen. Das war einer der Gründe, warum ich dann auf Tuxedo OS gegangen bin. Und was sie halt auch haben, ist, dass sie die aus ihrer Sicht wichtigen Komponenten wie Browser, Grafikstack und KDE Desktop-Umgebungen halt nochmal selber pflegen. Und da fängt halt die Problematik halt an, dass desto länger diese LTS-Version zurückliegt, desto mehr Anpassungen müssen sie machen, um Backporting selber, dass die aktualisierten Software-Komponenten, was für sie wichtig sind, halt noch halt kompatibel sind. Das ist einmal der technische Aspekt. Dann der nächste Aspekt ist, für die ist es, also Canonical hat ja, also der Hersteller von Ubuntu hat ja vor ein paar Wochen eine KI-Roadmap vorgestellt. Und für sie ist die nicht transparent genug. Das heißt, für sie, sie wissen halt nicht, was da kommt. Und wenn sie sowieso schon sehr viel Pflegeaufwand halt haben, dann ist die Sorge berechtigterweise aus meiner Sicht, dass da mit, wenn sie mit einem KI rauslassen möchte, und das scheint auch so, also zumindest haben sie, kam keine Meldung, dass sie was damit in der Richtung was machen wollen, dann ist es ja noch mehr Arbeit, dieses KI-Zeug halt rauszulassen. Und der nächste Punkt ist, Ubuntu packt immer mehr Anwendungen halt in Snap rein. Und das kostet auch unheimlich viel Zeit, die halt rauszulassen. Also das waren so die Gründe, warum man dann von Ubuntu halt weggehen muss. Und wo ich finde, ja, total plausibel, kann ich gut nachvollziehen. So, jetzt die Frage, auf wohin wechseln. Und die haben sich entschieden auf Debian Testing. Und warum Testing? Ja, Debian Stable ist auch relativ alt. Also was heißt alt? Alt hört sich so schlecht an, sondern mit älteren Komponenten, damit sie die Stabilität halt hochhalten. Und würden sie da auf Stable gehen, hätten sie genau dasselbe Problem wie mit den LTS-Versionen Ubuntu. Pflegeaufwand ist halt hoch. Was sie dann gehen wollen, ist auf Debian Testing. Und da hat man jetzt als Unwissende, wie Debian Testing, das hört sich so an wie total unstabil und unsicher. Aber man muss wissen, dass bei Debian es, die haben noch einen Branch Unstable. Und da wird halt immer alles getestet, ob das gut genug läuft. Und was gut genug läuft, kommt auf Testing. Und das ist dann die Weiterentwicklung für das nächste stabile Debian. Was aber jetzt nicht heißt, dass Tuxedo da dann auf Stable relaxen würde, sondern deren Policy ist halt, dass sie weiter auf Testing bleiben. Aber sie wollen weiterhin so zentrale Komponenten wie Kernel, Browser, Graphics-Stack, also was sie jetzt auch bei den Ubuntu-Variante machen, wollen sie weiterhin selber halt pflegen und aktuell halten, sodass sie diesen hybriden Release Modell halt beibehalten können. Es kommen noch andere Veränderungen wie neues Dateisystem, das BTRFS. Technisch, was dahinter steckt, bin ich jetzt nicht tief eingestiegen. Ich habe nur mitgenommen, dass wohl Snapshots vor den Plattenbildern das einer der Hauptfeatures wäre.
Und die wollen doch dieses Snapper einbauen, was dann quasi vor Updates, wenn ich das richtig im Kopf habe, einen Snapshot sieht. Das heißt, wenn du dann updaten musst, nutzt du diese Funktionalität, um im Zweifel wieder zurückrollen zu können. Ja.
Woher kennt man Snapper? Wenn ihr mal mit OpenSUSE gearbeitet habt, dann das ist wohl das Tooling, was da schon länger im Einsatz ist. So, dann kam dieser Blogpost raus. Haben sie auch angekündigt, dass noch folgen werden. Und das Erste, was dann zumindest in meiner Bubble hochgekommen ist, wurde kritisiert, dass sie auf Debian Testing geben mit der Argumentation, wenn es Sicherheitslücken gibt, dann war das in der Vergangenheit so, dass diese Patches nicht sehr schnell auf Debian Testing reinkommen. Und dann war die Kritik, ey, dann holt ihr euch aber sehr schnell Sicherheitslücken halt rein. Und sie haben darauf auch einen Blogpost veröffentlicht, wo sie gesagt haben, das hatten sie ja bei Ubuntu ja auch schon, dass sie Fälle hatten, wo sie halt schneller reagiert haben als Ubuntu, weil sie ja noch zusätzlich halt diese eigenen Repositories haben. Also die kennen das Spielchen, dass man nochmal eigene Sachen halt patchen muss. Und das wollen sie halt auch bei den Debian Testing machen. Das heißt, sie haben eigene Pakete, Paketrepositories, wo sie die Patches halt anspielen können, wenn sie merken, okay, das dauert viel zu lange, bis es auf Debian Testing ist. Und wir merken sie halt, weil sie ein eigenes CVE-Monitoring halt haben. Das heißt, sie gucken die gängigsten Debian-Statusmeldungen und halt auch andere Datenbanken, sodass sie dann das genau beobachten, wie schnell ist Debian an der Stelle oder müssen sie halt selber was halt machen. Und sie bauen eigene Kernel-Pakete, die auf die Debian-Pakete halt halt basieren. Und da muss ich sagen, ich kann das sogar, also ich bin jetzt nicht in Kernel-Entwicklung nicht tief drin, aber von der Logik her kann ich das nachvollziehen. Sie sind ja eigentlich ein Hardwarehersteller, ne? Oder beziehungsweise die wollen halt, dass haben das Versprechen, dass sie eine Distro rausbringen, was mit ihrer Hardware halt funktioniert. Und wenn sie eine Hardware haben, wo sie irgendwas im Kernel machen müssen, dann ja, das ist, hört sich das für mich total logisch halt an. Also die haben auf jeden Fall die Infrastruktur, da schnell halt zu reagieren. Und so ist es halt, so argumentieren sie halt, ja, sie wollen halt so nah wie möglich an Debian Testing halt sein, beobachten, wie schnell die Community ist oder wie die Patches da reinlaufen. Aber wenn das halt zu lange dauert, da können sie halt selber darauf reagieren. Und das haben sie in der Vergangenheit ja schon bewiesen, weil sie das Problem ja schon mit Ubuntu halt an der Stelle halt hatten. Und wie ich denke, ist das eine runde Sache. So, jetzt kommt nämlich der Knackpunkt. Was ist für den User? Wenn man jetzt Tuxedo OS mit der Debian-Basis nutzen möchte, ist man gezwungen, einmal eine Neuinstallation zu machen. Oder man geht zurück zu Kubuntu und die bieten dann halt dann Migrationswege halt auch, auch an. Also beschreiben sie halt, wie was ich tun muss, um wieder auf Kubuntu gehen zu müssen. Und es ist die Frage, was macht man? Also ich habe mich entschieden, ich mache einfach diese Neuinstallation, weil ich also ich hatte meine Gründe gehabt, wo ich vom Ubuntu weg wollte. Und unter anderem Snap und diese KI-Roadmap, das ist jetzt auch nichts, wo ich Hurra schreie. Deswegen ist für mich jetzt oft einfach eine Neuinstallation das kleinere Übel.
Und ist ja eigentlich kein großer Akt.
Nee, eigentlich
also,
nicht.
Das
also zumindest bei mir nicht, ja.
Ja, und ja, ich find's spannend. Also ich finde das irgendwie konsequent, weil wenn du sagst, okay, die Foundation, die wir haben, da schneiden wir die ganze Zeit nur Sachen raus. Jetzt kann man wie zu Snap stehen, wie man will, darum geht's ja gerade nicht. Aber wenn du sagst, das will ich nicht haben, aber deine Quelle sagt, oh, Snaps, das ist unser Ding und das ist die Zukunft und wir wollen alles mit Snaps haben, dann ist es halt einfach die falsche Grundlage. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob Debian Testing da das Richtige ist oder nicht. Ich habe mich schon gefragt, ob man nicht selber, wie viel dann noch fehlt, dass man sich selber drum kümmert und ein eigenes wirklich Betriebssystem rausbringt, also komplett und dann was sagt, okay, wir keine Ahnung, ne, wie wir das machen, aber vielleicht ist Debian Testing auch wirklich nur so ein ganz einfaches Fundament, wo relativ viel von ihnen nochmal drauf ist. Das wird ja, dann, glaube ich, über die Zeit sehen.
Und ja, also ich meine, Ubuntu selber basiert ja auch auf Debian, ne? Also das ist also der große Wechsel ist, also das ist jetzt echt gefährliches Halbwissen. Also als Laie würde ich da sagen, das sollte nicht so schwierig sein.
Mach ich euch kein Problem.
Ja, genau. Zumindest sind ja so paar Toolings ist ja schon bekannt, ne? Also ich glaube schon, natürlich, das wird eine Arbeit ohne Ende sein. Aber ich glaube, wenn sie sich gezwungen fühlen, diesen Wechsel zu machen, dann muss der Schmerz mit Ubuntu echt groß sein. Also das ist so, wäre so meine Vermutung von Weitem.
Mein Eindruck ist so dieses, ja komm, Aufwand ist derselbe, tut genauso weh, aber wir müssen nicht gegen das Ursprungssystem arbeiten.
Das ist auch eine gute Argumentation.
Und ja, die werden sich damit auskennen, die sind da ja auch, ich sag mal, in der Community drin. Man wird sehen. Ich bin weiter gespannt, wie sich das entwickelt.
Und was ich aber auch sehr, ich weiß nicht, aber das ist so ein bisschen runtergegangen. Ich vermute mal auch, sie brauchten noch eine Antwort für Businesskunden. Weil da ist auch in einer der Blogposts ist auch nochmal auch ein Abschnitt Auswirkungen auf den Businesskunden. Und das klingt so nach einer Antwort, dass sie wohl viele Anfragen bekommen haben, was ist mit Security und schnelle Reaktionen und damit kaufen sie sich halt die Flexibilität ein und auch die Argumentation, dass sie ja schnell auf sowas reagieren können.
Ja.
Also bleibt spannend.
Finde ich, also ich finde aus ihrer Sicht macht das total Sinn. Was natürlich jetzt die Frage ist, was heißt das für das ganze Betriebssystem? Was heißt das für Ubuntu? Ist das ein Problem für Ubuntu? Da kenne ich die Zahlen gar nicht, ne? Also sagt jetzt Ubuntu, nein, jetzt verlieren wir in Deutschland womöglich einen guten Schlag an Nutzern, weil viele gerne hier Tuxedo OS einsetzen. Ich vermute nicht. Also mein
Nein,
Eindruck
glaube ich auch
ist ganz
nicht.
subjektiv. Ubuntu ist der Platzhirsch.
Das glaube ich
Es
auch.
ist für viele, glaube ich, also ich glaube, bei dir war es auch mit das erste Linux, was du auf dem Rechner hattest. Und das hat dir damals auch alles wunderbar geklappt. Und es ist auch heute noch eins, was du verhältnismäßig einfach jemandem installieren kannst, weil es halt Stack Overflow Complete ist. Ne? Also du findest auf jeden
Ja,
Fall
auf
mit ein
jeden Fall.
bisschen Googlen oder Kargieren deine Probleme dafür, deine Lösungen dafür. Oder
Auch
du bist
Probleme, hast du
sowieso,
vollkommen
ja,
recht.
stimmt, deine Probleme. Ne? Und auch für Power-User nehmen wahrscheinlich dann wegen Snaps gerade mal was anderes, nehme ich mal an. Aber das ist ja auch fast eine Glaubensfrage dann. Ne? Und es führt jetzt einfach mehr zu mehr Fragmentation ne? Also es gibt jetzt einfach, es bleibt das in Anführungszeichen Problem, aber vielleicht auch den Vorteil von Linux, dass jeder sich da was zusammenklöppeln kann. Ne? Und
Ja, und also
ja.
ich glaube nicht, dass das halt, es ist ein, ja, es ist eine weitere Variante, aber wenn du auf solche Übersichtsseiten über Linux-Distributionen guckst, ey, da gibt's so viel.
Ja.
Und ich glaube, das ist dann unsere Aufgabe als ITler, wenn wir den Leuten Linux schmackhaft machen, dass man einfach da ein Proxy spielt und sagt, nimm das fertig. Und das ist Linux fertig.
Ja, und also für mich persönlich ist da eigentlich die Empfehlung relativ einfach. Ich würde sagen, wenn du jetzt Hardware kaufst und das Tuxedo-Gerät das bietet, was du brauchst und der Preis alles passt,
Ja.
dann würde ich auch mit Tuxedo OS gehen, weil dann hast du garantiert
Genau.
diesen Hardware-Support. Ansonsten würde ich wahrscheinlich Linux Mint empfehlen heute.
Genau,
Weil auch relativ gut dokumentiert und
erstens gut dokumentiert und für sehr Family-IT-Support kompatibel. Also die Linux Mint-Rechner, die ich im Support habe, die habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, weil ich den einfach Auto-Update eingestellt habe und fertig ist. Also muss man
gut.
da. Ja, das war Linux.
Das war der Linux-Part. Dazu kommt auch noch was im Newsletter, können wir schon mal sagen, zum Linux-Part.
Ja, ich freue mich schon drauf.
Ich hätte nur eine Kleinigkeit. Also das
Ja,
ist,
genau.
ich glaube, ein konsequentes Update. Weiter geht's in der Java- und Maven-Ecke.
Ja, also die Meldung ist eigentlich schon was älter, aber das ist zumindest in meiner Bubble auf die Füße gefallen. Und zwar Sonatype ist der Betreiber von Maven Central. Maven Central ist so Single Point of Failure in unserem Ökosystem, weil wenn du im Java-Ökosystem eine Library halt veröffentlichen möchtest, dann machst du es, und wenn das alle sie nutzen können, machst du es in Maven Central. Und Sonatype ist die Firma, die das halt betreibt und auch die ganzen Kosten dafür bezahlt. Und sie haben jetzt ein Limit eingeführt. Das gab es halt vorher nicht. Also konnte es fleißig, so viele wollte es halt in Maven Central halt hochladen pro Monat. Und sie haben, also bösen Zungen werden für behaupten, das liegt mit Bob an Bob. Die haben die letzten ein, zwei Jahren einen exponentiellen Wachstum oder Anstieg an Libraries oder Artefakten gesehen, die in Maven Central veröffentlichen werden. Und jetzt haben sie halt einen Riegel vorgesetzt. Und es gibt auch eine ganze Menge Blogposts, warum, weshalb, wieso. Und die Frage ist halt, was das jetzt mit Open Source Projekten für Konsequenzen das hat. Und zumindest kann ich sagen, dass zumindest jetzt im Maven-Umfeld man mit den Limits gut zurechtkommt. Ich für meinen Teil, die alle paar Monate mal was veröffentlichen, habe ich jetzt auch keinen Schmerz gehabt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das dann entwickelt, ob da ein paar Leute auch irgendwelche Konsequenzen halt ziehen, dass man nicht so einen Single Point of Failure haben möchte.
Ja, nur konsequent macht, ja.
Ja, also ich bin nicht überrascht, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwann mal auch eine Bezahlschranke halt irgendwie einführen, ja?
Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob es nicht sogar Leute geben könnten, die auch ohne Bob in Limits reinlaufen und dann baust du ja so eine Lösung. Oder
Ja.
entweder du sagst, okay, hey, du bist jetzt bekanntes Mitglied der Community und wir wissen, du hast halt so viel hier. Wir haben da mal ein Häkchen gesetzt in den Settings.
Ja, das kann auch sein, natürlich. Ja.
Ne? Oder irgendwann wird gesagt, ja, wirf hier ein paar Euro ein, dann klappt das
dann
schon.
Dann geht es hier weiter.
Genau.
Dann dreht sich das Rad weiter. Ja, und du hast auch ein paar Frontend-News mitgebracht.
Ja, wir haben ein neues Thema zum Diskutieren, wenn du Backend-Entwicklerin und ich Frontend-Entwickler uns zusammensetzen und über APIs sprechen.
Na geil, und warum das denn?
Ja, also früher konnte man ja einfach alles mit Post-Requests machen.
Ja, sowieso.
Alles. Ja.
Und alles wurde mit 200 beantwortet, ne?
Sowieso.
Sowieso.
Ja, ist ja alles positiv. Wir sind doch positiv. Und
du hast auch eine Antwort bekommen. Was willst du?
Eben. Ja, und wenn der Server abgeraucht ist, ist die Antwort eh egal. Ja?
Genau. Im Zweifelfall immer 200.
Ja, und jetzt gibt es da einen neuen RFC, der verabschiedet wurde, und zwar mit der schönen 10.008, dass wir eine neue HTTP-Methode bekommen, nämlich Query.
Merkst du, die haben gewartet, bis wir die Folge 108 machen, bevor sie diesen RFC rausbringen.
Ja, ja. ich habe mehrere Anrufe bekommen und gesagt, ja, ist okay. Wir können das die 108 packen. Das ist in Ordnung. Machen wir, damit eher, dass es verbreitet wird. Ne? Genau. Wir können das ja nicht euch so überlassen. Und ich habe mir da, das sind spannende Dokumente zum Lesen. Und für mich ist es eigentlich, du hast jetzt eigentlich so eine Mischung aus Post und Get, würde ich fast sagen. Ne? Also du hast quasi ein Get-Request mit Body. Na, also Hintergrund ist einfach, du willst Daten abfragen und du hast viele Parameter, die du mitgibst. Stell dir mal so eine Suche oder sowas, das ist so diese klassische Query vor. Und du willst aber das Ganze idempotent haben, du willst es cachebar haben. Und vorher war das halt eine sehr lange Query-List und jetzt kannst du das über ein Body machen. Das ging in der Theorie vorher auch schon. Also Get kann wohl, Achtung, dünnes Eis, es knackst ein bisschen. Seid lieb zu mir, wenn ich falsch liege. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, kannst du in Get auch ein Body reinpacken, wenn der Server es unterstützt.
Oh, gute Frage. Ich gehe einfach mit. Ich gehe es einfach mit, weil ich bin da jetzt auch nicht.
Aber soweit ich weiß, wird es entweder ignoriert oder verworfen und deshalb auch, deshalb lieber mit dem Standard gehen. Manche sind halt hingegangen mit, ja, wenn wir zu viele Parameter haben und es da Probleme gibt, kein Ding, mach halt einen Post für die Suche. Und diese Diskussion kommt mir auch in gewisser Weise bekannt vor, ja. Und jetzt kriegst du halt dadurch einen neuen Endpunkt, der genau diese Lücke füllt. Ich finde, das ist auch gerechtfertigt. Also das ist halt nochmal ein bisschen spezifischer als ein Get. Und ich finde es gut und ich freue mich schon, wenn es irgendwann auch überall supported wird.
Ja, spannend. Also irgendwie konsequent.
Ja, also ist auch spannend, dass es da Weiterentwicklung gibt. Ne? Also ich meine, wie lange
leben wir hier mit vier? Das, wo ich die Meldung gelesen hatte, huch! RFC, was ist denn da passiert? Ich dachte, das wäre schon so gut abgehangener Schinken.
Ja, aber jetzt sind sie fresh und
ja. Die jungen Wilden.
Die jungen Wilden, genau. Die Query Boys.
Die Query Boys. Aber das wäre so ein cooler Boyband-Name, ne?
Die kommt drauf an, ne? Kommt drauf an, ja.
Die Query Boys. Ja, spannend. Ich freue mich, wenn das in den die Spec halt auch in den Komponenten halt implementiert worden ist und wir dann wieder neue Schlachten ausführen können. Was wir da jetzt für ein HTTP benutzen.
Ja. Es ist immer, ich hatte bis jetzt in jedem Team diese Diskussionen und genauso was antworten wir jetzt und da werden Wildlinks rumgeschickt, die dann auf jede Silbe diskutiert werden, was man denn meinen könnte. Ne? Also, Dann haben wir noch was, und zwar ein anderes Update, und zwar ECMAScript 2026 ist raus. Und ist eigentlich gar nicht viel drin. Ein bisschen Iterator-Zeug, ein bisschen Array-Zeug. Eigentlich so ganz kleine Erweiterungen, Quality-of-Life-Verbesserungen. Ich fand es aber trotzdem interessant, weil wir jetzt vor 11 Jahren hatten wir das große ECMAScript 2015. wo sehr, sehr viel in der JavaScript-Welt passiert ist. Also was auch immer noch, also wird mir immer, kriegst du es immer noch im Kopf geworfen, wie unstabil und alles JavaScript ist und wie viel sich da tut. Das sind aber inzwischen, also diese Einschätzung beruht auf Änderungen, die vor 10 Jahren reingekommen ist, die auch inzwischen gut abgehangen ist. Also das, was ECMAScript 2015 gemacht hat, kannst du problemlos in jedem Browser heutzutage verwenden. Wenn du nicht in ganz antiken Systemen unterwegs bist, klappt das. Und ich finde es einfach mal positiv und auch schön, dass man jetzt sieht, okay, es hat wohl vor 11 Jahren mal diesen Wechsel gebraucht und dieses, jetzt wird hier einmal richtig aufgeräumt. Aber jetzt geht's halt auch, ich sag mal, beständig weiter.
Du weißt auch, dass das Schmerzen, das Schmerzgedächtnis ist halt langlebig.
Ja, aber 11 Jahre, ne? Also, das ist,
Ja, ich kann dir auch sagen, damals, vor 10 Jahren, da
Was habe
wurde.
ich mich gefreut, als Java 7 rausgekommen ist? Das war, und Java 8 erst, ja.
Nee, vor 10 Jahren. Oh, das muss ich
Nee,
mal gucken.
Java
Nee,
7 und
nee,
8 ist älter.
nee. Ja. Aber ich weiß aber auch, ich meine. Der Wechsel zwischen Java 8 und Java 11, das ist war so gravierend, dass es noch bis heute noch und noch strahlt. Es gibt Projekte, die nur auf Java 8 sind.
Ja, und ich, wie gesagt, also jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt, alter Mann, spricht vom Krieg. Ich habe sehr lange im professionellen Umfeld Java 6 gemacht. Also von daher,
Ja.
ja, ging auch.
Ja,
Ja,
genau.
alles danach war Syntactic Sugar.
Und außerdem, heutzutage braucht man sowieso keinen Source Code mitzulesen.
Falsche Kategorie, Sandra.
Ah, so sorry, so weit sind wir noch nicht. Okay,
Ja,
okay.
bitte.
Was ist okay? Gut, sorry, ich halte mich an den anderen Skript.
Ja, jetzt muss ich wieder aufschreiben. Klassenbuch, Sandra.
Aha.
Ah, ja, ich
Aber ich
habe.
muss sagen, ich habe mich dieses Jahr echt gut zurückgehalten mit den Klassenbucheinträgen.
Das stimmt, das stimmt. Ist besser geworden. Also
Ja.
Versetzung ist nicht akut gefährdet.
Ja, guck mal, ich werde auch erwachsen.
Das behauptest
Hey, lass mir doch mal die Illusion.
ja, was es jetzt schon locker in die Grundschule geschafft hat, schon drüber hinaus, um zum nächsten News zu kommen, ist TypeScript, denn da kam die Version 7 raus, die API-technisch gar nicht so interessant ist, weil die meisten interessanten Sachen kamen vorher durch, wo aber der komplette Unterbau sich ausgetauscht hat.
Und
Jetzt,
das fand ich spannend.
ja, das ist auch super spannend, weil Microsoft, das ist schon, oh, ich glaube, es ist fast ein Jahr her, dass sie es angekündigt haben, ne? Also wir reden hier nicht von einem Rewrite von, keine Ahnung, Zig zu Rust oder sowas, ne? Nur um mal was Fiktives aus, ja? Sondern Microsoft hat ja gesagt, wir wollen das ganze Fundament umstellen auf Go.
Und das muss ich spannend, also ich habe mal jetzt so, also was mir so die Presse, die Tech-Presse so suggeriert, Rust ist das Ding, ja,
Ja.
und Go ist tot, aber anscheinend nicht.
Ja, das ist Go wirklich tot? Also.
Nein, das Go ist nicht wirklich tot, aber die Argumentation ist, ja, wenn du nicht im Kubernetes-Umfeld arbeitest, dann brauchst du kein Go, dann machst du Rust.
Ja, das haben die bei Microsoft halt nicht gehört und
Ich hab's verpasst, diese Diskussion.
ja. Und im Endeffekt haben sie dadurch Performance gekriegt. Ja, also wenn man sich den verlinkten Artikel anguckt, ist ganz viel hier, Performance ist besser und alles ist schöner. Und das sind auch erhebliche, also ich sag mal so mal 11, um mal den schlechtesten Wert, den ich gerade sehe, zu sehen, ne, dass Sachen besser funktionieren. Und sie haben halt an der API nicht so viel geändert oder so viel, ich weiß, gar nichts geändert. Und ja, ich habe selber noch nicht im Einsatz, weil Elternzeit, ja. Und ich komme dann auch jetzt erstmal in ein neues Projekt, wo ich glaube, ich sogar eine neue UI erstmal aufsetze. Also werde ich wahrscheinlich gar nicht diese Migration oder diese Performance-Boosts mitbekommen, weil ich mich sofort daran gewöhnen werde, wie schnell alles geht.
Und dann wird das Geheule groß sein, wenn du wieder so ein älteres Projekt wechselst.
Ja, aber das ist ja ein Problem von Zukunft, Daniel. Das ist in Ordnung.
Jedes Problem zu seiner Zeit.
Ganz genau. Ich fand es auf jeden Fall spannend. Ich fand auch spannend, dass sie jetzt auf Go gegangen sind. Aber ganz ehrlich, wenn sie da bei Microsoft eher die Expertise sehen und haben und das Toolset vielleicht so passt, also wer weiß, was sie alles schon in Go da hatten, wo dann das vielleicht nur noch fehlte und sie sich dadurch was geholt haben, ist eine spannende Entwicklung. Wenn einer von euch das Ganze schon im Einsatz hat oder so die Migration gemacht hat und da irgendwas Relevantes ist, gerne mal in Discord oder Mastodon sich melden. würden wir dann nächste Folge bei den Hausmitteilungen nochmal thematisieren, würde ich sagen, wenn da was Spannendes ist.
So sieht's aus.
Ja.
Ja, und alles, was sonst nicht Kategorien gepasst hat, kam in den Ramsch, ne?
Den Ramsch-Ramsch, genau.
Ramsch. Und zwar, was bei mir bei Timeline gelaufen ist, und ich fand das spannend, weil das von Technical Writers kam. Die schreiben wohl auch sehr viel Markdown, aber sie haben spezielle Anforderungen an ihren Editor, wie zum Beispiel Fokussierung und also alles, was so bei mir so ein bisschen fremd sind. Und da wurde Marktext gefeiert. Und ich habe es mir angeschaut, runtergeladen und nach 10 Minuten habe ich gesagt, nee, das ist kein Tooling für mich und wieder runtergeschmissen. Ich habe sowas ähnliche Erfahrungen gehabt, aber aus anderen Gründen. Also mir hat das diese Fokussierung halt ist mir auf den Keks gegangen und dass ich die Syntax nicht gesehen habe. Aber ich habe mir das Repo mal genauer angeschaut und Bob ist da in Einsatz. Und dann dachte ich so, ah, bin ich hier auf Bob-Slop reingefallen? Und da habe ich ein bisschen genauer geschaut und nein, eigentlich nicht, weil die Software gibt es schon seit 8 bis 10 Jahren. Und da war vor 3, 4 Jahren war weniger Aktivität. Und dank Bob ist halt so die letzten 1, 2 Jahre wieder sehr viel Aktivitäten halt hochgekommen. Und ja gut, also ist jetzt wertfrei zu betrachten, aber ich fand das so spannend, wo so ein Projekt jetzt so ein bisschen erstmal stagniert hat und jetzt mal so richtig so einen Aufschub bekommen hat. Also zumindest was jetzt die Commits-Anzahl halt ist. Was das jetzt für eine Aussagekraft, das muss jeder für sich selber entscheiden. Naja, auf jeden Fall, Technical Writer sind das am Feiern. Ich bin wohl noch nicht in diesem Technical Writing tief drin, dass ich das nicht verstehen kann. Also ich bin da mit meinem ganz normalen Coding Texteditor, was Markdown angeht, komplett zufrieden. Und du hast es ja auch mal ausprobiert, ne?
Ja, genau. Also mich hat wirklich überrascht, wie gut die Anwendung aussieht. Also der erste bin ich auf die Website gegoogelt und dachte, ui, das sieht ja richtig schick aus. Dann mir das Repo angeguckt und ah, Electron. Hedgehog aufgemacht, neben den Link geschrieben, Hashtag Electron. Dann oben gesehen, oh, Bob. Hashtag Bob reingeschrieben. Und dann habe ich es einmal installiert. Also kriegst du auch natürlich auch bei NixOS kannst du das natürlich auch problemlos verwenden. Ist ja nur eine Zeile, die du einträgst, machst ein Switch-Bild und dann hast du
Bam.
das. Ja, so wie das die coolen Kids machen.
Hört ihr dieses dreckige Lachen, ja?
Ja, es ist aber auch so ein bisschen, dass ich selber denke, oh, das ist eine Folge, die solltest du dir in 5 Jahren nicht mehr anhören. Da ist ganz
Und
viel,
Fun Fact ist, aufgenommen wird er auf dem Mac, ne?
Ja, habe ich ja eben, aber das erkläre ich jetzt nicht, weil ich es noch im
Nein, nein,
Debugging
nein,
bin.
nein, nein,
Ja.
da biegen wir es nicht ab.
Aber ich möchte auch
Nur zur
sagen,
Einordnung, nur zur
ja, aber ich
Einordnung.
habe fast die komplette Elternzeit nur am Linux-Rechner, ne? Also wir haben jetzt alle Folgen zuletzt unter Linux
Alles gut,
aufgenommen,
alles gut.
ne?
Du musst dich dafür nicht rechtfertigen, du musst dich auch nicht dafür
Ich
entschuldigen, dass du
spüre
Mac
den, na,
nutzt.
es ist halt so einfach bei uns. Und das auch das Löschen, es klappt einfach, ne? Aber ja. Anyway. Ich bitte das zu entschuldigen. Sieht super aus, habe ich gesagt, ach ja, kann ich mir so als Markdown-Editor vorstellen. Und ich habe halt über Obsidian so einen Ordner mit Shownotes, aber ach ja, öffne ich mal den Ordner, klick einfach mal rum, wie es aussieht, damit ich ein paar Markdowns mir angucken kann. Und habe mich dann schon gewundert, komisch, ich habe die Datei geöffnet und der markiert sie als geändert. Ja, also wenn ich schließen wollte, wollte er dann auch speichern oder diskarden. Dann habe ich bei einer dummerweise gespeichert und da hat er mir das komplette Frontmeter zerschossen. Und wenn du mit deiner App sofort wieder von meinem Rechner runterfliegen willst, nach erstem Öffnen ist genau sowas. Also klar, du kannst euch auch sagen, musst ja nicht speichern, aber ich will gar nicht erst, dass er eine Änderung reinschreibt. Also ich kann mir denken, warum es so ist, aber es fühlt sich halt einfach falsch an, dass du sagst, ich öffne etwas, ich gucke es mir eigentlich nur an. Warum änderst du schon was dran? Ne? Also dann zeigt mir eine Fehlermeldung, wenn du nicht damit klarkommst, was da drin steht. Aber ja, aber vielleicht kümmert sich Bob ja darum. Also es ist wirklich eine schöne Anwendung und dieses, dass du beim Schreiben quasi schon die richtigen Formatierungen siehst, das machen auch andere so. Ich weiß jetzt bei Obsidian, IR-Writer hatte ich jetzt gerade nicht offen. Bei Obsidian siehst du halt immerhin, wenn du in der Zeile bist, noch die Syntax, die du eingegeben hast. Es ist so eine Mischung aus Syntax und der schon passenden Formatierung. Das finde ich ganz angenehm, aber es geht mir auch wie dir. Ich möchte schon sehen, was ich da gerade tippe. Zumindest sage ich mal in der Zeile, in der ich bin. Die anderen Zeilen können ruhig formatiert sein. Ja. Aber da müssen wohl noch ein paar Token den Rhein runterfließen, damit das wieder
Ja.
besser wird. Ja.
Ja.
Ja,
Ja.
und du hast auch was Schönes gefunden.
Ja, und zwar, ich würde mal sagen, so ein Meetup-Ersatz für die Tech-Szene. Und zwar Mobizon-Instanz wurde ins Leben gerufen, TevTech. Und das ist mir aufgefallen, weil die geliebte Entwickelbar nämlich auch darauf gelistet sind. Und wenn du mal genauer reinschaust, sind nicht nur Entwickelbar, sondern alte Bekannte. Und deswegen erscheint so das Meetup-Ersatz zu werden. Und man muss wissen, also Mobizon ist halt kommt aus dem Fediverse und ist halt die föderierte Variante halt, um halt Events halt zu veröffentlichen, also das, was wir als Meetup halt kennen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme immer vermehrt E-Mails, dass Meetup-Gruppen geschlossen werden, beziehungsweise du bist der Leiter, den wir immer schon gesucht haben.
Das habe ich auch
Zumindest.
sehr oft bekommen und ich habe inzwischen habe ich auch meinen Meetup-Account gelöscht bekommen. Ich habe da ja wirklich ein bisschen gebraucht.
Ja, also ich habe meinen Meetup-Account noch nicht gelöscht, aber ja.
Es war einfach so nervig. Also es sind ja Gruppen, wo ich sage,
Ja.
okay, da habe ich vielleicht mal mitorganisiert oder so. Aber nee, die Plattform stirbt einfach gerade so richtig so.
Richtig so mit
Ja,
Ansagen. Ja.
genau.
Auf jeden Fall, wenn ihr so ein bisschen Sorge hattet, dass ihr keine Tech-Events mehr mitbekommt, könnte eine gute Anlaufstelle sein.
Genau, das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus und ist auf jeden Fall extrem viel schon drauf. Sogar hier Softwarearchitektur im Stream und sowas, ne? Also
Ah, okay.
da sind, wenn man da auf die Startseite guckt, da sieht man doch ein paar bekannte Konferenzen und ja, sieht gut aus. Ja, sehr schön. Wir haben natürlich noch ein paar andere Sachen für euch. Wie gesagt, ein bisschen Linux haben wir für euch. Wir haben ein neues Signal-Feature für euch. Wir haben eine schöne Anleitung, was man denn macht, wenn man unter Android eine App hat, die einem nicht gefällt und wie man das alles viel, viel besser hinkriegen kann. Ja, und dann ein bisschen was zum Git History Command. Also jede Menge spannenden RAMs, den ihr beim Newsletter gerne abonnieren könnt. Ihr könnt auch den RSS-Feed von der Webseite abrufen oder immer mal wieder bei uns auf der Webseite gucken, denn alle Newsletter landen auch auf unserer Webseite. So, jetzt kommen wir zu Eieieiei. Da haben wir ein paar Themen. Wenn euch heute nicht nach dem Thema ist, könnt ihr in eurem Podcast-Player eurer Wahl gerne nach vorne skippen und dann landet ihr bei den Terminen. Das war die Warnung. Ja, ah, ich fange hier an mit dem. Mit einer neuen, also wirklich, ich war so kreativ. Das kannst du nicht anders sagen. Eine neue Unterkategorie quasi für den Podcast. Den Aufreger der Woche.
Und dann kam die Samra.
Na, der Link war von mir, oder? Das
Nein,
war.
nein,
Ah, du wolltest
mein
das Positive
Kommentar.
der Woche.
Ja, genau. Und da habe ich gesagt, wieso Aufreger der Woche? Ist nicht alles, was wir reinpacken, Aufreger der Woche? Vielleicht sollten wir was Positives der Woche draus machen. Aber
Ja.
ich meine, ich bin ja Experimentierfreundin. Ich habe gesagt, ja, von mir aus mach mal Aufreger
Nein,
der
also
Woche.
das ist nur, also es ist jetzt keine offizielle Kategorie, würde ich sagen.
Nee, ist es nicht, ja.
Jetzt muss ich noch was Trauriges sagen. Ich habe heute noch mal drüber nachgedacht, ob ich den schönen Gedanken der Woche habe und ich habe nichts gefunden. Das tut mir
Oh Mann,
leid.
ey.
Aber vielleicht bringen wir das noch ein, weil ich finde auch manchmal, es sind schwierige Zeiten und es ist alles mal anstrengend. Vielleicht sollten wir doch mal gucken. Vielleicht finden wir ja im Podcast immer so eine schöne Nachricht, die einen so ein bisschen
Ja,
heute
aber so,
stimmt.
wir können, um das Leben einfacher zu machen, wir können das ja, eine schöne Gedanken der Woche, so ebenbürtig so Ramsch aus dem Mode. Und dann kann das random sein. Dann wird es wahrscheinlich einfacher.
Ja, wir werden mal in die Richtung
Mal
investigaten.
brainstormen,
Ja,
ja.
auf jeden Fall der Aufreger der Woche, der mich dazu geführt hat, eine gewisse Zeit auf GitHub unterwegs zu sein und Repositories weiter zu löschen, ist, dass die GitHub-KI Daten aus privaten Repos legt und nichts danach aussieht, als ob sie das ändern würden.
Tudum.
Ja, genau. Und das ist einfach, das ist. Ja, was macht das mit dir, Sandra?
Also, ich bin nicht überrascht. Work as design.
Ja, aber da hat man doch mal irgendwann, Entschuldigung, jetzt bin ich mal, vielleicht bin ich da zu naiv, aber du
Nein.
bist da und regst ein Repository an, weil du vielleicht eine Projektidee hast, die soll nicht veröffentlicht werden. Oder das ist vielleicht auch, irgendwas ist daran privat. Also sagst du, privates Repository, das da ist meins. Da sind nur die drin, mit denen ich das teilen möchte.
Okay, Dani, du bist echt naiv. Also ich meine, du nutzt einen Dienst kostenlos. Also kostenlos im Sinne von, du bezahlst denen kein Geld dafür. Also womit zahlst du? Mit deinen Daten.
Stopp, da muss ich jetzt mal widersprechen.
Oh, jetzt. Ja.
Also erstmal früher musstest du bezahlen, wenn ich mich richtig erinnere, um private Repositories zu haben oder mehr als ein privates Repository zu haben. Das haben die selber ja aufgelöst. Dann müsstest du aber, dann mach ich keine privaten Repositories. Dann musst du sagen, hier, die sind alle öffentlich und wenn du private willst, die sind dann auch privat, wirf 5 € ein.
Ja, in einer Welt, die ich auch gerne haben möchte, wäre das so. Aber ich kann mir gut vorstellen, und ich habe auch nicht die AGBs durchgelesen, und ich nehme an, dass du die AGBs ja auch nicht durchgelesen hast, dass wo irgendwo ein Term of Condition steht, dass sie die Daten für irgendwelche Trainings nutzen können.
Ja, und dann kann man ja hingehen und einfach alle Daten löschen und sich sagen, okay, viel Spaß mit
Genau.
den alten Sachen, macht damit, was ihr wollt, ich verschwinde hier.
Genau. Also. Ja, ich bin auch noch auf GitHub und ich habe auch noch nicht alles migriert. Ich weiß, das ist schon ein Running Gag bei mir. Aber also, ich bin jetzt nicht, also zumindest weiß ich, dass meine neuen Sachen nicht auf GitHub landen.
Genau, und ich möchte mal ganz klar sagen, das ist ja noch nicht mal unbedingt ein Ai-Ai-Ai-Ai-Thema.
Nee.
Mir ist egal, dass es die KI dahinter ist. Ja? Können wir komplett ausschließen. Es geht hier nicht darum, mit der GitHub-KI. Mir geht es darum, dass ich private Daten markiert habe und mir als Nutzer gesagt wurde, das sind private Daten. Und dann kommt da irgendjemand dran mit irgendeinem Tooling und kommt an diese mit diesen Daten was gemacht. Ich finde das
Also das
wirklich,
ist,
es ist
ja.
mein Aufreger der Woche. Wie gesagt, deshalb
Genau,
darf
das
ich
ist dein
mich auch
Aufreger.
aufregen. Ja.
So, und eigentlich, und der nächste Aufreger in dieser Sache ist eigentlich so ein Doppelaufreger, dass sie dann sagen, ja, pff, ist halt so. Wir ändern
Ja,
nichts dran.
YOLO. Aber ist vielleicht habe ich auch schon, ist einfach alles vorbei. Also ich glaube
Ja.
vielleicht, also.
Vielleicht ist auch das der Zeitgeist, den wir nicht verstanden haben.
Ja, gut möglich. Dann bin ich ganz glücklich, dann lebe ich in meiner alten Welt und da ist
Ja,
schön.
genau. Ja, du, also nicht missverstehen, ich bin voll bei dir. Ich reg mich darüber nicht auf, weil das für mich so war. Ach nee. Ja.
Ja, es ist
Ich,
natürlich
also,
ist das so ein Ach nee, ne? Aber es
ja,
ist halt
aber
auch.
ich kann deine Emotion verstehen.
Gar keine Emotion, obwohl es ein bisschen mit dem Thema Frontend zu tun hat, ist so, das sind die Nachwehen von dem Bun-Rewrite. Denn ich will jetzt so ganz kurz einleiten, du hast ja noch ein bisschen mehr dazu auch noch
Ja,
gehabt.
gerne.
Das Bun-Team hat mal veröffentlicht, warum sie denn migriert sind. Das war so der Startschuss.
Ja.
Also nachdem Bob da was gemacht hat. Und haben dann dargelegt, ich glaube, Größenordnung Tokens im Wert von 170.000 Dollar, so in der Größenordnung, plus minus ein paar. Und was die Probleme waren und wie sie jetzt gelöst haben. Und es ist natürlich alles super toll und gut und das will ich Ihnen auch jetzt einfach mal glauben. Aber nicht jeder glaubt ihnen, glaube ich.
Ja, und zwar hat sich der Zig-Lead-Developer Andrew Kelly
Ja.
sich nochmal zu geäußert zu diesem Bun-Rewrite. Ich glaube, vielleicht nochmal, vielleicht zur Anordnung, was Bun ist. Bun ist eine Alternative, es muss mich korrigieren, wenn ich falsch liege, zu Node.js.
Genau, mit ein bisschen mehr Tooling dabei, aber ja.
Ja, aber so, was ich mitbekommen habe, das ist eine Alternative zu Node.js, und warum ist das so gerade so, würde man sagen, gehypt? Unter anderem, weil Claude Code darauf basiert. Und da war das irgendwie aus meiner Sicht total logisch, dass dann Anthropic sich das auch unter den Nagel gerissen hat.
Ja.
Ja. So, und dann muss man wissen, dass der Lead-Developer von Bun halt sehr verwurzelt war mit der Zig-Community. Und der Lead-Developer von Zig, also der Andrew, der gibt in einem Blogpost so ein bisschen Einblicke, wie die Zusammenarbeit zwischen ihm und dem Bandentwickler halt war. Also ich selber nachlesen, man kann sagen, also zusammengefasst aus meiner Sicht, da sind zwei Kulturen aufeinander geclasht. Nämlich der eine, also der von Bann hat eher das verfolgt, ja, okay, ich möchte hier Features, Features, Features raushauen, um halt hier ein gutes Investment zu machen und halt einen Investor finden, der mir mein Zeug abkauft, um damit halt Kohle zu machen. Man weiß halt, und da gibt es auch so Insight, dass die Zig-Community halt auch nicht sehr groß ist und obwohl man die Community nicht groß ist oder Projekte nicht sehr viele gibt, die mit Zig geschrieben werden, trotzdem sich viele Leute großen Bogen um Bann gemacht haben. Und der Firma war das wohl recht toxisches Umfeld sein sollte. Und und der Andrew, der ist eher so Community getrieben, würde ich mal sagen, sehr auf Leute, halt nicht Features, 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 sondern gucken, wie ich die Leute halt einbinde. Und dann ist halt immer zusammengeclasht, weil die Bann-Leute halt immer mehr Features haben wollten in Zig, Andrew aber das immer Nein gesagt hat und ein paar Features auch AI-getrieben halt waren, wo dann auch gesagt hat, nee, wir haben hier no AI-Policy. Und er ist zum Beispiel dann im Endeffekt glücklich über diesen Rewrite, weil er sagt, ey, ich muss mich mit dem nicht mehr mich auseinandersetzen und ich kann mich auf andere Sachen konzentrieren. Und aber der sagt halt, ey, er ist total fein damit, er findet das nicht schlimm. Er ist sogar froh darüber, weil dann habe ich diesen Kulturclash nicht mehr. Und eigentlich ist es nicht die Technik das Problem, sondern halt wie man miteinander halt agiert. Dann gab es noch einen Kommentar dazu, ob das wirklich so viel Performance-Boost bringen soll, weil er meinte so, hey, ihr habt das nicht beim Zig vernünftig gelöst bekommen, weil ihr keine Lust habt, sich damit auseinanderzusetzen. Also warum soll das in Rust gut sein, wenn ihr nicht mal Rust halt vernünftig halt könnt? Also ein bisschen so salopp zusammengefasst. Und auch für die ganzen Diskussionen, ob das jetzt gut ist mit AI oder nicht, ob das sein muss, ich habe eher den Eindruck, dass hier so ein Kulturclash, also dass eigentlich hier die Menschen das Problem sind und nicht die Technik.
Ja, es war ja, als wir schon das erste Mal über das Thema gesprochen haben, so ein bisschen dieser Vorwurf aus der Bann-Ecke, dass sie contributed haben zu Zig, um da unglaubliche Performance reinzubringen, ja, und klang auch alles unfassbare Faktoren, die man da erreichen
Ja.
kann, super toll. Und aus dem Zig-Team dann immer kam so, ja, lass uns das mal gucken und wir wollen das ganzheitlich betrachten und die waren mehr auf der architektonischen Ebene unterwegs.
Ja.
Vielleicht ein bisschen zu sehr auf der architektonischen Ebene und während die Bann-Seite zu sehr auf der Feature-Ebene war, können wir nicht beurteilen, aber meistens haben ja beide Seiten irgendwo vielleicht so ihre Ecken. Wenn ich richtig verstanden habe, hat der Andrew Kelly ja auch die Bann-Codebase so ein bisschen kritisiert, was die Architektur angeht und dass sie viele Sachen halt nicht richtig verwenden, ne, und dadurch halt auch Probleme haben. Wir haben ja auch noch so einen dritten Artikel, den die Sandra in die Shownotes noch reinhängt, wo das doch mal so ein bisschen gegenübergehalten wird. Aber ja, ich glaube, du triffst das ganz richtig. Also ich denke mal, sehr verschiedene Mindsets. Ein Ökosystem, was sich auch jetzt, sagen wir mal, von einem populären Tool nicht hat biegen, verbiegen lassen. Und diese massive feature-getriebene Entwicklung vielleicht übertrieben, ohne so ein bisschen mal zwei Schritte zurückzugehen und sagen, was machen wir hier eigentlich gerade? Ja, klar, hat sich finanziell gelohnt. Man ist jetzt auch bei einer großen Firma mit integriert und da ist natürlich jetzt nicht so, dass sie sagen, ach, wir brauchen keine Features mehr. Ich weiß aber nicht, ob das diese ganze Migration als so ein Erfolg wahrgenommen wird oder ob das eher sogar ein bisschen nach hinten losgegangen ist, so in der Community, von der Wahrnehmung her. Wenn ich jetzt so bei verschiedenen Plattformen Kommentare lese, ist so mein Eindruck, dass viele sagen, oh, ich weiß nicht, ob das so einen Sinn macht und jetzt habt ihr auch nur also Zeile für Zeile neu geschrieben. Das heißt, es ist doch nicht mal die Architektur angepasst worden an Rust, sondern primär ist das eigentlich nochmal derselbe Code, nur in einer Programmiersprache. Dann dieses massive Einsetzen von diesem Unsafe, wo es ja auch, ich sag mal, aus der Rust-Ecke und ich bin wieder auf dünnem Eis. Also,
Also auf
ja.
jeden Fall Kritik. Also ich nehme zwei Wahrnehmungen wahr. Das ist auch ein Wortspiel, ne? Ich nehme wahr. Okay. Einmal die Techie-Blase, die das halt eher kritisch beäugt. Und dann einmal diese Managementblase, die das halt als, oh, guck mal, da hat der Entropic echt was Cooles gemacht. Also für mich, unterm Schluss ist das ein Marketing-Gag von Entropic.
Ja.
Natürlich mit Auswirkungen, aber wenn das dazu be führt, dass anderen Firmen halt das als Verkaufsargument nehmen, also die haben da auch eine krasse Migration dahin gekriegt, ja. Und ich meine, ein Manager wird das technisch nicht beurteilen können. Ja. Und ich muss dazu sagen, auch wenn ich kein Rust kenne, ich vertraue zumindest Leuten, wenn die sagen, ich bin Rust-Entwickler, ich habe seit Jahren halt Rust entwickelt und das sind meine Kritikpunkte, dann glaube ich denen erstmal.
Und
Also
was
vertraue ich
ja.
denen. Ja, ich vertraue, dass diese Aussage halt valide ist.
Und jetzt mal eine Annahme von mir, wenn Budden schon bei Zig immer wieder ans Core-Team herangetreten ist, weil Sachen nicht gepasst haben. Jetzt kann natürlich sein, dass Rust perfekt ist. Dann ist das Problem nicht da. Dann ist aber auch das Risiko da, dass Budden jetzt auch bei Rust auf einmal sagt, hier das und das, das hätten wir gerne noch anders. Und bei Rust habe ich das Gefühl, dass da so viel Community jetzt schon da ist, dass die sich dann nicht so treiben lassen. Also da werden sie genauso auf Hindernisse stoßen, wo Leute nicht einfach in der Sprache irgendwas reinbauen, weil jetzt gerade Bann das gerne hätte, sondern da werden sie genauso, ich kenne jetzt den ganzen Prozess bei Rust nicht, aber ich gehe davon aus, da die Sprache einfach ein bisschen größer ist als Zig, ne? Also ist ja jetzt, wenn sie in
Ja.
Java umgeschrieben hätten, würde ja auch nicht alle auf einmal sagen, okay, nächste Java-Version müssen wir jetzt aber die fünf,
Genau, aber sowas
Button
von.
Features sofort
Ja.
reinnehmen, ne? Ja.
Aber sag mal so, ich werde mich nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr darüber reden, dass Entropics sich eine eigene Programmiersprache entwickelt hat.
Die brauchen wir doch nicht mehr, dachte ich. Mal
Ja,
jetzt
das
in.
heißt, ja, na gut, das sowieso, aber anscheinend doch, sonst würden sie ja nicht von Zig auf Rust migrieren.
Ja, kann natürlich auch sein, dass ich nochmal, ja.
Ja.
Naja.
Oder, keine Ahnung, was haben wir noch für Hardware nach C? Aber die mitgehen nach C.
Ja, dann haben sie auf jeden Fall Performance. Sampler geht noch. Das ist dann nochmal die nächste
Ja,
Stufe.
ja. Ja,
Ja.
spannend.
Ja, wir haben wieder Themen, die auch sich um KI drehen. Für den Newsletter zum einen ist das, haben wir da zwei Beispiele, wo es um den Umgang im Open-Source-Umfeld mit KI geht. Einmal bei Codeberg, wo eine aktuelle Diskussion ist, und zum anderen bei Mastodon, wo die Diskussion schon, soweit ich das verstanden habe, rum ist und man so ein bisschen sieht, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Und dann haben wir noch zwei, wie ich finde, lesenswerte Artikel. Zum einen zur Frage, mit der Aussage, LLMs können nicht programmieren. Und zum anderen jemand, der glaubt, dass er einen LLM-Burnout hat.
Ja.
Ja, das war Eieieiei. Kommen wir zu Sandras Tourplan, aka Termine.
Genau. Ja. Ja, ich wurde schon angesprochen, ob ich nicht dieses Jahr ein bisschen zu viel auf Konferenzen unterwegs bin. Und die Antwort ist ja. War nicht so geplant, aber ja, es könnte wie es könnte, sagt der Rheinländer, ne? Und ja, ich bin im August, normalerweise ist der August bei mir immer ein bisschen Pause mit Konferenzen, nicht dieses Jahr. Denn ich bin auf der Frostcon in St. Augustin und ich weiß, ein paar Hörer von werde ich treffen. Dann bin ich in Hamburg bei der TechCamp. Termine und Links kommen in den Shownotes. Und da weiß ich zumindest, habe ich beim letzten Mal, wo ich bei der TechCamp war, auch ein paar Hörer getroffen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich bin auf der Sokrates in Soltau und da bin ich mir auch sicher, dass ich ein paar Hörer. Und in Gepäck werde ich auf jeden Fall ein paar Ready-for-Review-Sticker haben. Also, wenn ich euch nicht erkenne oder wir müssen uns das erste Mal sehen, mich einfach ansprechen und dann freue ich mich auf Feedback und auf das persönliche Gespräch.
Sehr schön.
Ja, und Themen, was ich im Gepäck habe, ist einmal Maven und Open Source Finanzierung.
Das waren Termine.
Ja, und jetzt kommen wir zu Daniels Lieblingskategorie.
Zu unserer aller Lieblingskategorie, die da heißt Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und wer letztes Mal gedacht hat, boah, ey, so viel kann ich ja gar nicht trinken, da kann ich jetzt schon beruhigen, diesmal ohne Getränke, obwohl es so warm ist.
Das stimmt. Ich mache mal den Anfang und ich habe ein Brettspiel mitgebracht, ein kooperatives Brettspiel. Und zwar aus den, oh, ich muss gucken, ob ich das richtig ausspreche, Cthulhu Universum. Ich habe gelernt, das ist wohl ein separates Rabbit Hole, wo man reinfallen kann. Und worum geht es halt? Ja, wir sind ein Team von bis zu 4 Leuten und wir müssen halt ein Monster besiegen in guter Dungeon Crawler Manier. Und das Witzige ist an der Stelle ist, wir können nicht nur Leben halt verlieren, sondern wir können auch wahnsinnig werden. Aber der Mechanismus mit dem wahnsinnig werden hat auch einen coole Nebeneffekte. Desto wahnsinniger ich werde, desto mehr Fähigkeiten bekomme ich. Aber wenn ich zu wahnsinnig werde, sterbe ich halt. Und wir müssen es halt schaffen, bevor alle sterben oder bestimmten Runden gespielt werden, dass wir halt ein Monster halt oder ein Dämon verbannen. Witziges Spiel mit mehreren Folgen, jetzt mehrmals gespielt und ist ein bisschen, würde ich sagen, eher Kenner. Ist für die fortgeschrittenen Brettspieler. Aber ich hab's, und geht auch mal eine Partie 2, 3 Stunden, aber ich hab's genossen.
Spannend, also geht's bald in Staffel 2 weiter.
Ich habe keine Ankündigung gehört, aber ich muss sagen, ich verfolge das auch nicht, sondern das hat da einfach jemand mal gedroppt, mit dem wir uns getroffen hatten. Und ich sage, ja, warum nicht? Und ja, und so ist es mir. Aber so, das ist jetzt, ich denke mal, eine Staffel 2 wird auf jeden Fall, natürlich, wenn es erfolgreich ist, kommt auf jeden Fall was. Staffel 2. So, und dein Podcatcher war leer.
Ja, und ich habe nicht in dem Chat, in dem ich es als erstes gepostet habe, nicht die Infos bekommen, die ich brauchte. Ja, also ich habe gepostet, da ist ja danach kurz noch mal ein paar Sachen reingetröpfelt, aber es ist natürlich blöd, wenn man in die, sag mal, so langsam Sommerpause reinrennt und einen sehr hohen Podcast-Konsum hat, weil ich gehe jeden Morgen spazieren, längere Strecke und höre die Podcasts schneller. Ja, da schafft man Meter. Und ich war schon so verzweifelt heute und habe angefangen, bei ARD Sounds mir Hörspiele anzuhören.
Nein.
Ja, aber es ist gut. Es ist wirklich, also ich finde wirklich das Angebot ARD Sounds, also das, was die Öffentlich-Rechtlichen da machen, sehr, sehr gut. Naja, auf jeden Fall, ich habe dann bei Mastodon was geschrieben und ich habe viele Hinweise bekommen, auch ein paar, die ich nicht so gut fand. Aber es ist natürlich, Podcast muss ja einem immer gefallen, wenn du es hörst. Und einen, da habe ich eigentlich gedacht, mal schauen, ob ich eine Folge schaffe. Weil es so komplett out. Ich habe da überhaupt keinen Bezug hin. Und zwar heißt der Podcast, ist der Zugfunk-Podcast. Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
Geil.
Das ist genau das. Und das ist richtig, richtig cool. Ich sag mal, ich muss noch ein paar Folgen hören, damit ich alles verstehe. Aber so geht's anderen auch. Liebe Grüße gehen raus. Die beiden wissen wenig, wer meinen. Wahrscheinlich, wenn man von außen kommt und sich IT-Sachen anhört, da muss man ja auch manchmal einfach zuhören und sagen, ah, okay, ja, aha. Und ja, da lernst du auch so ein bisschen, wie Lokführer zum Beispiel auf Städte blicken, ne? Weil die einfach eine ganz andere Sicht haben. Ich meine, weißt du, wo die Schienen lang gehen? Bei dir vielleicht im Ort noch.
Ja, genau.
Aber
Aber das war's
in
auch.
Frankfurt, ja, dass man nur auf gewissen Strecken fahren kann, um danach noch in den Süden weiterzufahren. Und sonst müssen sie auf S-Bahn-Strecken, fand ich mega zu hören. Ich habe auch was gelernt für den Verkehr.
Oh,
Und
und?
ich nehme das mal weiter, weil das die echt gestört hat. Wenn du auf der Straße draußen unterwegs bist und Fernlicht anhast, dein Fernlichtsensor reagiert nicht auf Züge. Das
Ah.
nervt.
Okay.
Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr das nächste Mal unterwegs seid, denkt auch mal an die Zugfahrer, die Lokführer, die da vorne drin sitzen und
Nichts machen können.
sie können vielleicht zurückleuchten. Ich weiß nicht, ob das so gut
Nö,
wäre, ne?
nö.
Ja. Also, ich habe das auch nicht. Ne? Und sie haben halt gemeint in dem Podcast, dass die Sensoren nicht drauf reagieren, auf ihr Licht. Ja, und war wirklich gut. Die machen sogar hier mit beim Digital Independence Day.
Aber egal.
Ja, die haben nämlich dann angefangen, ich habe Google Doc durch eine Nextcloud-Lösung umzusetzen. Sie haben da wohl einen, der da den Server und sowas macht. Wirklich sympathisch. Richtig schöner Podcast. Denkt dran, erst Ready for Review hören, aber da macht ihr, glaube ich, auch nichts falsch. Also das, was ich bis jetzt gehört habe, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, cool.
Genau, dann habe ich mir gedacht, Sandra, was machen wir beide denn, wenn wir dann irgendwann keine verschlüsselte Kommunikation mehr hier haben? Wenn dann irgendwann die EU durchdreht und doch eine Chat-Kontrolle kommt oder in den USA was Komisches passiert?
Dann schicke ich dir eine Brieftaube mit einem Caesar-Code.
Ich habe mir gedacht, wir kaufen uns beide eine Enigma.
Auch gut.
Genau, und zwar die Enigma Touch. Das hier ist jetzt an der Kategorie Richtung Ramsch, weil ich dieses Gerät natürlich nicht besitze. Also das Geld habe ich nicht ausgegeben, ja. Aber wenn ihr mir was zu Weihnachten schenken wollt, kostet auch nur einzeln $185 mit, ich glaube, $45 Versand.
Schnapper?
Aber im Doppelpack nur $295.
Also wenn ich meine Millionen dieses Jahr mache, dann gönne ich uns das.
Genau. Und das gibt's einmal in so einer schönen Hülle. Das wäre schon mein Anspruch. Dass ich, ne, ich nehme auch die andere. Oder einfach nur so als Case. Da kannst du wirklich dann darüber verhältnismäßig sicher kommunizieren. Aber vielleicht vorsorgen. Ne? Wer weiß, was so passiert in der Welt, ja, wenn wir da nochmal verschlüsseln wollen. Sollte reichen. Fand ich mega cool. Ist halt leider außerhalb meines spontan mal Kaufens, weil cool Budget. Das
aber
sowieso
kann,
sehr
kann,
kleines. Ja.
Du, aber da kannst du zumindest auf die Weihnachtswunschliste. Ich meine, man kann sich ja alles wünschen, ne?
Ja, natürlich. Also das ist, aber es ist wirklich sowas, ich finde es auch wirklich sehr hübsch. Schaut euch das auf der Webseite an. Ja, richtig, richtig nett.
Cool, cool, cool.
Das andere fand ich auch sehr cool. Jetzt kommt ein Disclaimer dazu. Ich verwende es, ich habe es installiert. Das heißt, damit ist es nach unseren strengen Regeln qualifiziert für den Podcast als Konsum. Ich habe aber gerade nicht die Use Cases, dass ich hier richtig mit produktivem Code arbeite und Diffs mir angucke. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, Diff-Tastic ist das Tool richtig cool, um sich Diffs von Dateien anzugucken. Also kannst du die als Git-Tool einrichten. Macht halt so schöne Sachen wie White Spaces und sowas ignorieren und hilft dir dabei, dir dann die Diffs anzuschauen. Den Output fand ich da, wo ich es probiert habe, sehr gut lesbar. Der Härtetest kommt, wenn ich wieder richtig im Projekt bin und dann auch bei anderen Diffs mal reingucken muss. Und bis dahin auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und ja, wenn ihr jetzt gerade am Hacken seid oder mit Diffs euch öfters rumschlagt und auch gerne das doch mal nicht in irgendeiner GUI machen wollt, sondern auf dem Terminal, Diff-Testing, schaut es euch an. Wie gesagt, ich habe da einen Blogpost zu verlinkt. Und mir wird jetzt erst bewusst, ich habe ja voll die Konsumkategorie gewonnen.
Ja, das ist Konsum ist heute dein Ding.
Da, bei den nächsten habe ich ein bisschen an dich gedacht.
Warum das denn?
Weil es gibt da so ein Thema, und ich denke auch an mindestens einen Hörer gerade, wo man vielleicht mit so einem Thema wie AI sich nicht so wohl fühlt und das gar nicht mehr lesen möchte. Und das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ich bin jetzt hier nicht da, um jemanden dazu bekehren, aber sagen wir mal, wenn ihr es nicht mehr lesen wollt und stattdessen ein schönes Emoji haben wollt, was, wo man schmunzelt, so ein Scheißerhaufen, dann könnt ihr den Enchantifier installieren. Den gibt es für Chrome und den kann man sich als Mac-App installieren. Ich habe mir den jetzt aber nur unter Brave mal zum Laufen gebracht. Und
und was macht das mit dir?
Naja, es ist halt witzig. es ist so ein Schmunzeln, ja. Und ja, manchmal nervt's und manchmal nicht. Also es kommt auch was für den Text an, ja. ich sag einfach mal, ich find's lustig. Ja, und du siehst halt wesentlich mehr, Entschuldigung, Scheißerhaufen auf der Webseite. Auf der Webseite habt ihr oben auch so einen Switch, da könnt ihr dann wechseln zwischen mit Text und ohne, dann bekommt ihr schon so ein Gefühl dafür, wie das dann aussieht, wenn ihr das macht.
Also das ist so die neue Messlatte AI-Counter, ja?
Ja.
Ja, warum nicht?
Ja.
Ich muss dich leider enttäuschen. Ich hätte es mir nicht installieren können, weil ich halt keinen Chrome benutze.
Ja. Aber wenn du es unbedingt haben willst, findet sich bestimmt jemand, der das gerade noch in Firefox zusammenstellt. Es kann gar nicht so kompliziert sein, beziehungsweise ich glaube sogar, mit wenig Aufwand lässt sich das migrieren, weil das ist zwar jetzt als Chrome Extension, ich schaue mir gerade den Code an, ich habe lange keinen mehr gemacht, aber die Formate von den Extensions sind ja sehr ähnlich. Kann sein, dass sich das einfach migrieren lässt. Und wisst ihr, was wirklich Realsatire ist? Habe ich aber auch gerade erst gesehen. Das Projekt hat eine Claude MD. Und ich bin gerade nicht eingeloggt, aber ich versuche jetzt mal gerade ganz schnell mich hier einzuloggen, weil ich wissen will. Nee, aber
Was
Bob
bitte?
hat nicht mitgearbeitet. Das ist auch alles nur ein Commit von vor 2 Monaten. Na, das hat einen gewissen Beigeschmack gerade. Das hat gerade wirklich einen gewissen. Es gibt auf jeden Fall eine Cloak-MD. Okay. Okay, das habe ich
Ich
jetzt
hier
gerade
on the
erst
phone.
gesehen.
Okay.
Spannend, spannend, spannend. Ja, das war jetzt gerade mal ganz live. Irgendwie gibt das in dem Ganzen einen anderen Drive. Entscheidet selber. Also wie gesagt,
Sortiere.
jetzt ja.
Ja. Alles gut, alles gut. Hör mal, haben wir noch einen Lacher zum Ende hin?
Ja, ich habe zwar auch eine Träne im Auge, aber weitestgehend lache ich ja.
Ja. Ja, manchmal sind die Witze halt zum Weinen.
Ja.
Eine Lachträne.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr viel Spaß hattet und auch lachen, mehr lachen als weinen konntet und wir euch gut unterhalten haben und vielleicht auch noch was Interessantes für euch dabei war. Wenn dem so ist, wenn es euch gut gefallen hat und ihr gerade gut in Stimmung seid, könnt ihr auch unsere Stimmung nochmal heben, indem ihr auf die Podcast-Plattform eurer Wahl geht und uns dort eine Maximalbewertung und einen netten Kommentar hinterlasst. Das gibt uns viel, das freut uns, dann lächeln wir. Oder ihr schreibt uns im Discord. Den Link findet ihr auf readyforreview.dev. Entweder mit oder ohne Minus, kommt ihr auf jeden Fall drauf an. Ihr findet Ready for Review auch auf Podcast Social. Der beste Hub ist aber eigentlich die Webseite. Das sind alle Links, damit ihr uns da finden könnt. Und der Link zur Webseite ist natürlich auch in den Shownotes der Folge drin. Genau. Mastodon geht, E-Mail geht, Brieftaube geht. Kann doch nicht so oft an, aber wir sind offen dafür und ja, das war's schon wieder.
Ja, mega. Ich würde sagen, bis nächste Woche.
Wir freuen uns.
Auf jeden Fall. Bis dahin.
Bis dahin,
Tschüss.
tschüss.